Drei Gipfel haben wir inzwischen erstiegen und nicht, dass ihr meint, wir wollen uns heute ausruhen, aber wir wollen ins Tal. Heute ein biblisches Tal kennenlernen mit einer gut bekannten biblischen Geschichte. Aber zunächst möchte ich auch, wie an den übrigen Abenden, etwas sagen über das Zentralwort. Diesmal heißt es Leistung. Leistung, so heißt das Thema, Belastung oder Lebensmittel. Die Wortbedeutung des Begriffes, leisten, ein Verb, befolgen, erfüllen, nachstreben. Wir kennen das alte Substantiv der Leisten und meint so viel wie Fußspur. Das alles geht zurück auf eine indogermanische Wurzel und meint die Spur, die Bahn oder die Furche. Leistung hat also etwas mit Spur, Bahn oder Furche zu tun. Dieses alte Wort ist sprachverwandt mit den anderen uns geläufigen Vokabeln lernen und lehren. Soweit der sprachgeschichtliche Rückblick des Wortes Leistung. Nun der Begriff heute. Er ist ein Reizwort. Leistung ist etwas, was eigentlich in der gegenwärtigen Generation ja mit vielen negativen Empfindungen belastet ist. Ich stamme aus einer Generation, da hat man das Wort in dem Sinne gar nicht groß gebraucht. Man war genötigt, etwas zu leisten. Die Nachkriegsgeneration, wir haben aufgebaut, wir haben uns keine großen Gedanken gemacht, so recht, wie wird es weitergehen. Man packte an und das ging. Und dann kommen die nächsten Generationen und das Wort Leistung erfährt einen immer negativeren Beigeschmack. Und in der Gegenwart habe ich den Eindruck, dass Leistung verpönt ist. Ich möchte das nicht sehr pauschal gebrauchen und vor allen Dingen nicht auf euch anwenden. Aber so allgemein habe ich den Eindruck, Leistung, ja, warum? Was steckt dahinter? Werden wir nicht doch nur von einigen wenigen dann später mal im Berufsleben ausgebeutet? Und es hat sich so eine Aussteigementalität entwickelt. Neudeutsch heißt das dann null Bock auf nichts mehr. Eine Haltung, die ich zwar beobachte, aber schlecht nachvollziehen kann. Die Leistungsverweigerung ist offensichtlich weit verbreitet. Wir finden das im Staat, wir finden das in den Kirchen, wir finden das auch zum Teil, würde ich sagen, in unserer Gemeinde. Es ist sehr schwierig für bestimmte Aufgaben jemanden zu finden, weil das ja auch mit Arbeit verbunden ist. Und wir wollen ja nicht von irgendjemandem reden, jetzt wollen wir von uns reden. Ich stelle fest, dass auch so etwas vorhanden ist in der Schule. Wir wollen das ganz ernst nehmen und jetzt nicht so tun, als sei das nun irgendwie nur ja, ein Aufhänger für eine Abendstunde, die wir hier miteinander verleben. Ich gehe davon aus, dass für viele von euch der Begriff Leistung, Leistungsdruck, Leistungsgesellschaft etwas ist, womit ihr zu tun habt, womit ihr euch beschäftigt. Und wir wollen versuchen, eine biblische Antwort zu finden auf die Fragen, die sich mit dem Begriff Leistung verbinden. Ich lade euch ein biblisches Tal diesmal mit mir aufzusuchen, und zwar das sogenannte Terebinthental. Luther nennt das noch den Eichgrund, aber eigentlich steht da das Terebinthental und es wird uns beschrieben in 1. Samuel Kapitel 17. Ich möchte es nicht so machen wie gestern, dass ich einfach eine Geschichte erzähle, eine fiktive Geschichte ja zum Teil. Ich weiß nicht, ob euch das so recht war. Aber der Text heute ist ja jedem bekannt, schon aus der Sonntagsschule und man hat das immer wieder gehört, überschrieben in den meisten Bibeln, David und Goliath. Wir haben ein Tal vor uns. In Vers 2 heißt es, die Kinder Israel und Saul lagern sich im Eichgrund, rüsten zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister, heißt es in Vers 3, standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem anderen Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Wir haben also folgenden Sachverhalt, ein schönes, liebliches Tal, Eichgrund, sagt Luther, richtig, also ein Terebintental, ein dort sehr häufig vorkommender Baum, die Terebinte. Und rechts und links keine Berge in dem Sinn, ich kenne die Gegend, das sind also sanft ansteigende Hügel, rechts und links. Und auf diesen Hügeln jeweils zwei Heere, nicht? Das Heer Israels und das Heer der Philister. So weit, so gut. Und dann heißt es in Vers 4, aus den Reihen der Philister trat ein Riese heraus mit Namen Goliath. In den neuen Luther-Übersetzungen steht bei dem Begriff Riese schon eine Erklärung, wörtlich Vorkämpfer zwischen den Fronten. Ich freue mich, dass das jetzt schon da drin steht, denn der Begriff Riese, der Riese Goliath, das hat immer so ein bisschen was mit Märchen zu tun, nicht? Eine Märchengestalt, da sind Riesen und Elfen und Hexen und was nicht alles. In diesen Bereich gehört der Bericht, von dem wir heute hier lesen wollen, nicht. Es ist eine geschichtliche, in der Bibel überlieferte Begebenheit. Wenn wir die Maße dieses Mannes in unsere Maßeinheiten übertragen, dann ist der Mann circa 3 Meter groß. So wird es hier angegeben. 3 Meter groß, er hat einen Schuppenpanzer an, für damalige Verhältnisse ungewöhnlich, das kannte man in Israel nicht. Das Gewicht dieses Schuppenpanzers, wieder umgerechnet auf unsere Maßeinheit, etwa 60 Kilo. Das heißt also, einen guten Zentner Metall trägt dieser Mann. Und dann ist noch eine Maßeinheit, sein Wurfspieß, die Spitze des Wurfspießes wird angegeben, etwa 7 Kilo. Also schon eine furchtgebietende Erscheinung. 3 Meter groß, Schuppenpanzer, nicht? Und gewaltige Waffenrüstung. Vers 8. Der stellt sich also jetzt vor, das Heer der Philister geht also in den Talgrund und ruft hinüber. Was seid ihr ausgezogen, zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Die stehen also so auf dem Hügel, einer soll runterkommen. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und dann fährt er fort, ich habe heute dem Heer Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Nun, das ist der Sachverhalt am Beginn dieses Berichtes. Ein gewaltig ausgerüsteter, furchtsam anzusehender, übergroßer Krieger spricht dem Heer Israels Hohn. Und das Heer Israels, Saul und das ganze Volk, als sie das hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Nun gibt es einen Hinweis, der uns irgendwie aufmerken lässt. Und zwar Vers 16. Der Philister kam heraus frühmorgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Morgens, abends, Tag für Tag, 40 Tage, über einen Monat. Man würde sowas wahrscheinlich mit psychologischer Kriegführung heute bezeichnen, nicht? Der macht die Leute völlig fertig. Die werden mürbe gemacht. Er sieht ja offensichtlich, wie das wirkt. Die schlottern vor Angst. Sie verkriechen sich in ihren Zelten. Ich frage mich nur, warum haben die Philister nicht längst die günstige Gelegenheit ergriffen, wenn die da so vor Angst in ihren Zelten hocken und das kaum noch hören können nach 10, 20, 30 Tagen, warum greifen die nicht an? Es gibt auf diese Frage keine Antwort. 40 Tage lang ruft er also immer dasselbe Und wenn jetzt nichts passiert wäre, wer weiß, wie lange die da noch im Grund, im Eichgrund, im Terebintental sich gegenüber gestanden hätten. Es gibt einen zweiten Erzählstrang. Da ist ein freundlicher älterer Herr mit Namen Isai. Der hat 8 Söhne. Er selbst ist schon zu alt, er braucht nicht mehr in den Krieg. Aber die ältesten 3 Söhne, die müssen in den Krieg ziehen. Sie werden uns namentlich genannt, Eliab, Abinadab und Schammah. Die sind also jetzt da im Lager. Ja, und hören das auch sicherlich Tag für Tag, aber Isai weiß ja nichts davon. Der denkt, das muss ja eine gewaltige Schlacht sein, die kommen überhaupt nicht nach Hause. Zu den Zeiten damals hat man ja nicht normalerweise ein halbes Jahr gekämpft, das war so 1-2 Wochen vielleicht. Nicht abends hört der Kampf sowieso auf und bei Regen gab es auch keinen Krieg, sondern bei schönem Wetter und am Tage kämpfte man. Und das kann man nicht, wer weiß wie lange machen. Jeder musste sowieso seine Nahrungsmittel mitnehmen, das kann man für 1-2 Wochen. Und Isai ist beunruhigt, der sagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Die sind ja schon 3 Wochen, 4 Wochen weg. Und er sagt seinem jüngsten Sohn, hör mal, du bist hier entbehrlich, ein Knecht kann ja auch die Herde da hüten, nimm doch mal ein bisschen was zu essen mit, die haben ja kaum noch was. Ich weiß ja, was die mitgenommen haben. Nimm mal etwas mit, ein Scheffel geröstete Körner und 10 Brote und dann heißt es, bringen sie eilends ins Lager. Der hat wahrscheinlich jeden Tag gewartet, dass die zurückkommen. Und jetzt hält das nicht mehr aus, eilends ins Lager. Vor allen Dingen sagt er auch, bring mir ein Pfand mit, damit ich sehe, wie es ihnen geht. Also ein Lebenszeichen, leben die überhaupt noch? Und Isai, das so nebenbei ist, auch ein kluger Mann, nicht nur ein fürsorglicher Vater, er sagt Vers 18, und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann. Ja, damit es deinen Brüdern gut geht, nicht? Für den Hauptmann 10 weiche Käse und für die anderen das Brot und die Körner. Ja, und David ist natürlich sofort bereit, er lässt die Herde bei einem anderen Hirten, bei einem Knecht und geht hin. Und dann ist er in der Nähe des Lagers und dann heißt es, ein Kampfgeschrei, die haben sich wieder alle aufgestellt. Interessant, nicht jeden Morgen stellen die sich auf, beide. Kampfgeschrei, so eine Art Imponiergehabe, nicht? Und dann kommt der Goliath und alles ist wieder still und sie verkrümeln sich. Vers 21, Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Und David, der kann gerade noch das Gepäck beim Tross, also im Lager lassen, bei der Wache, und läuft zum Heer, kommt und fragt nach seinen Brüdern. Und natürlich, die kämpfen ja noch nicht, der kann bis nach vorne gehen. Die sagen, wo ist der Abinadab? Ja, der steht da vorne links und der steht da. Ja, die stehen ja nur, schon seit 40 Tagen. Und er kommt dann hin und dann reden sie und er fragt, was ist denn hier los? Und während die noch so reden, er fragt ja, ob es euch gut geht, das war ja der Auftrag des Vaters, da kommt der Philister, redet dieselben Worte, David hört es, und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Natürlich ist auch David mitgeflüchtet, denn der bleibt ja nicht alleine da stehen. Alle sind wieder in ihren Zelten und warten auf den nächsten Auftritt des Goliath. Was wir hier fast heiter erleben, hat natürlich für die Betroffenen eine ganz andere Dimension. Die wissen ja nicht, wie es weitergehen soll. Saul ist verzweifelt und er ist so verzweifelt, dass er auf ein Angebot eingeht, das eigentlich abzulehnen wäre. Der hört sich also jetzt um, der David, der fragt hier und der fragt da und alle sagen ihm das Gleiche. Der kommt Tag für Tag und wir haben alle Angst. Ja, sagt David, das geht doch nicht. Seid ihr denn keine Männer? Die sagen, ja, Freundchen, jetzt sei mal schön friedlich. Seine Brüder schimpfen mit ihm, wir wissen genau, warum du hier dich rumtreibst, du bist bloß neugierig. Ab mit dir nach Hause, aber der lässt nicht locker und erfährt, dass zum Beispiel der König gesagt hat, wer diesen Goliath besiegt, dessen ganzes Vaterhaus ist steuerfrei lebenslang. Und er kriegt noch dazu eine meiner Töchter. Ich weiß nicht, was den David jetzt sehr beeindruckt hat. Die Steuerfreiheit oder die Möglichkeit, einen Sieg zu erringen. Jedenfalls redet er so viel im Lager über diese ganze Angelegenheit, dass das bis zum König kommt. Und der König lässt ihn zu sich bringen, Vers 31, als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul und er ließ ihn holen. David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und Saul reagiert zunächst völlig richtig, sagt, das kannst du nicht machen, du bist überhaupt nicht kampferprobt. Das ist ein Mann, Krieger von Jugend auf, zieh dir mal die Rüstung an. Aber David lässt nicht locker. David sagt, wenn du meinst, ich sei feige oder ich sei ein Schwächling, dann irrst du dich. Als Hirt habe ich viele Situationen bestehen müssen, wenn da die Löwen kommen und die Bären, da habe ich manches Schaf dem Löwen aus den Rachen gerissen. Und wenn die das nicht freiwillig geben wollten, dann habe ich diese Raubtiere getötet. Und das kann er so eindringlich vorbringen, dass der König ihm das glaubt und dann sagt er, wenn ich den Löwen und den Bären erschlagen habe, Vers 36, dann werde ich auch mit diesem unbeschnittenen Philister umgehen können. Und zwar so, dass das, was hier eigentlich passiert, wieder zurechtgerückt wird und damit verlagert David die Ebene der Argumentation. In Vers 45 lesen wir, als es dann soweit war, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Wenn es auch zunächst so erscheinen mag, dass David fasziniert ist von den Aussichten, die ein Sieg mit sich bringt, so glaube ich doch, dass David von Anfang an gespürt hat, hier geschieht etwas, was nicht geschehen darf. In der Antike war es generell so, dass nicht nur zwei Heere miteinander kämpfen und vielleicht zwei versierte Feldherren ihr taktisches Geschick erprobten, sondern es war auch und vielleicht sogar vorrangig eine Entscheidung darüber, wer hat den stärkeren Gott. Und so konnte der Philister hier sagen, ich habe Hohn gesprochen. Und David nimmt dieses Wort auf und sagt, du hast dem Gott Israels, dem Gott dieses Heeres, Hohn gesprochen. Daraus nimmt er wohl den Mut zu sagen, ich werde mit ihm kämpfen. Und ich sagte vorhin, wir erleben, wie verzweifelt Saul sein muss. Und wir können das verstehen, nach 40 Tagen, morgens und abends, diesen Philister zu hören. Und er weiß nicht, was er machen soll. Er hat keinen Mann, der angemessen wäre, jetzt den Kampf aufzunehmen. Und da steht ja das Wort des Philisters. Wenn euer Mann verliert, dann seid ihr unsere Knechte. Er gibt ihm jetzt seine Rüstung. Und David macht so ein paar Schritte und sagt, tut mir leid, das bin ich nicht gewohnt. Er legt die Rüstung wieder ab, den ehernen Helm und den Panzer und nimmt dann seinen Stab, Vers 40, seinen Hirtenstab. Und dann steht, er wählt 5 glatte Steine aus dem Bach, tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Köcher dient, also eine Art Steinköcher vielleicht, nimmt seine Schleuder und geht dem Philister entgegen. An dieser Stelle möchte ich den Gang der Handlung zunächst unterbrechen. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Wir wissen, dass David seine Schleuder nimmt, nicht? Der Riese Goliath da, der große Kämpfer, der flucht fürchterlich, als er ihn da sieht. Doch bin ich ein Hund, dass du mit dem Stock hier kommst? Der war auf einen Zweikampf eingestellt, aber nicht auf das, was jetzt da sich abspielen soll. Und er formuliert natürlich sehr brutal und David entgegnet Und zwar entgegnet er genau mit den Worten, die wir gelesen haben, es geht hier nicht um uns beide, es geht nicht um dein oder mein Heer, es geht um die Ehre Jahwes. Und du wirst sehen, Jahweh wird mich nicht im Stich lassen, ich werde deinen Leichnam den Vögeln unter dem Himmel zu fressen geben. Und dann nimmt er diese Schleuder und den Stein, und wir kennen die Begebenheit, er trifft den Riesen, den großen Mann, mitten in die Stirn, der fällt zu Boden. Und dann läuft er hin, nimmt das Schwert des Goliath und schlägt ihm dann den Kopf ab. Und die Philister fliehen, und Israel macht sich auf jetzt mit großem Kampfgeschrei, jagen sie ihn nach, nicht wahr, plündern dann schließlich auch noch das Lager, als sie zurückkommen. Worauf ich heute Abend Wert legen möchte, ist folgende Fragestellung. Hätte David, der ja nun überzeugt ist, für Jahwe zu kämpfen, nicht den Weg wählen können, den wir vielleicht für einen frommen, gläubigen Menschen als angemessen bezeichnen würden, nämlich, er zieht sich zurück, so hätten wir vielleicht den Bericht erwartet, mit seinen Brüdern, mit noch ein paar Freunden, in irgendein stilles Zelt. Sie machen da eine Gebetsgemeinschaft. Sie sagen, Herr, hier ist eine große Sache, wir sind der Meinung, hier musst du eingreifen, wir bitten dich um deine Hilfe. Und dann geht dieser David voller Gottvertrauen und Siegeszuversicht zu dem Goliath, sagt genau das, was er hier auch sagt, und fügt vielleicht noch hinzu, im Namen Jahwes, fall tot um. Ich frage euch, wäre das möglich gewesen? Hätte Gott ein solches Wunder tun können? Wäre das nicht etwas gewesen, was so ganz aus der Glaubenszuversicht eines Menschen entspringt, der nun weiß, mit dem, was ich kann, schaffe ich ja niemals einen Sieg über den Vorkämpfer Goliath. Und er verlässt sich jetzt auf ein Wunder. Was ich jetzt sage, steht nicht in der Bibel. Ich könnte mir vorstellen, dass David sich überlegt hat, wie kann ich das Ziel erreichen, um das es hier geht, die Ehre Gottes wiederherstellen. Ich glaube schon, dass er gebetet hat. Er hat vielleicht sogar mit seinen Brüdern und mit Freunden zusammen gebetet. Wir wissen das nicht. Aber ich glaube auch, wenn wir das annehmen, dass er vielleicht auch noch mal tüchtig geübt hat mit seiner Schleuder. Und dann nimmt er und wählt genau aus die besten Steine. Ich hätte ihn gern gefragt, David, warum hast du 5 Steine genommen? Ein Stein hätte doch gereicht. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Den zweiten, keine Chance mehr. Er nimmt 5 Steine, ausgewählt. Ich schlussfolge daraus, und das hat jetzt etwas mit unserem Thema zu tun, dass Gott durchaus, und das liegt wahrscheinlich in seinem Plan von Anfang an, die Fähigkeiten, die Begabungen eines Menschen braucht. Ich halte es für eine höchst riskante religiöse Einstellung, die Hände in den Schoß zu legen und um Wunder zu bitten, wenn es irgendwo mal schwierig wird. Gott benutzt die Fähigkeit dieses David. Und er war offensichtlich ein ausgezeichneter Schleuderer. Und das war seine Waffe. Und die hat er benutzt. Dass mich nicht jemand missversteht, ich sage hier kein Wort gegen die Möglichkeit, dass Gott Wunder tut, auch heute noch. Aber wenn wir diesen Text aktualisieren wollen, dann bedeutet er für mich, ich habe die Verpflichtung vor Gott, meine Fähigkeiten, meine Begabungen zu entwickeln und zu benutzen. Und ich möchte mit euch jetzt ein wenig deutlicher das Thema noch ansprechen. Und das handelt ja nun mal von der Arbeit, von der Leistung. Zunächst haben wir gesagt, Gott bedient sich hier eines Menschen. Das heißt, unsere Begabungen, unser Können ist durchaus vonnöten. Es gibt ein biblisches Menschenbild, dass wir mehrfach im Neuen Testament formuliert finden, ich nehme nur einen Text heraus, 1. Thessalonicher 5, und zwar den Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das biblische Menschenbild schließt alles mit ein. Und damit bin ich bei einer ganz wichtigen Thematik dieser Woche. Natürlich geht es zunächst erstmal um Leistung, um Arbeit. Ich werde darauf noch einmal zu sprechen kommen. Was aber hier gemeint ist, ist das ganze Menschenbild. Der ganze Mensch ist gefordert. Und ihr jungen Leute, lebt nun mal heute hier in einer Gesellschaft, die dieses Menschenbild nicht mehr kennt. Vor allen Dingen nicht mehr berücksichtigt bei dem, was wir tun. Wir werden allesamt und sonders in der Gesellschaft, in der wir leben, durch den Staat, der uns die Bildungspläne vorschreibt, kopflastig ausgebildet. Unsere Ratio wird überdimensional gefördert. Wir müssen denken, denken, nachdenken, vordenken. Der Verstand wird trainiert. Zweifellos eine gute Sache, dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn wir aber ein biblisches Menschenbild hier heute Abend kurz ansprechen, dann ist damit gesagt, dass auch die anderen Bereiche, eure Seele und der Körper, nicht zu kurz kommen können. Und die körperliche Arbeit hat etwas zu tun mit Leistung. Nicht nur Denkleistungen werden erbracht, sondern hier geht es auch in der Bibel immer darum, dass die körperlichen Kräfte entwickelt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das nicht gleichsetzen können mit Sport. So ein bisschen Sport für den Körper, Volleyball oder ein bisschen Jogging oder so, nicht? Hat alles seine guten Seiten. Ich glaube, dass die Bibel mehr meint. Lest ja mal die ersten 2, 3 Kapitel der Bibel. Da ist die Rede davon, dass der Mensch von Anfang an die Aufgabe hatte, den Garten Eden zu bebauen, zu bewahren. Das ist sicherlich Arbeit gewesen vor dem Sündenfall. Und dann kommt der Sündenfall. Und da lesen manche Menschen daraus, dass jetzt die Arbeit verflucht wird. Lest mal bitte genau, was da steht. Verflucht wird nicht die Arbeit, sondern verflucht wird der Acker. Und du hast seit dieser Zeit Schwierigkeiten mit dem Acker. Es gibt mehrbödige Texte in den ersten 2, 3 Kapiteln. Ehe man so ganz auf den Grund der Texte kommt, muss man tief gehen. Da sind großartige Sätze enthalten, wie der Mensch zu der Erde stehen soll. Was mit der Erde eigentlich geschieht. Ich beziehe mich jetzt mit ein, wenn ich sage, wir alle samt und sonders haben es verlernt, aus diesen Texten die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Da ist also nicht die Arbeit an sich verflucht, sondern die Erde musst du jetzt überlisten, damit sie das gibt, was du brauchst. Früher fiel es dir wahrscheinlich mehr in den Schoß, bebauen und bepflanzen, bearbeiten, bewahren. Das sind so freundliche Texte vor dem Sündenfall. Jetzt musst du dich anstrengen. Da ist die Rede vom Schweiß deines Angesichts. Das ist aber keine Androhung. Für mich ist das eine Verheißung. Gott verlässt diesen gefallenen, in Sünde gefallenen Menschen nicht. Er gibt ihm eine Chance und eine Möglichkeit dieser Chancen ist eben der Umgang mit der Erde. Mit dieser Erde, die nicht mehr freiwillig das gibt, was man von ihr erwartet. Da ist das Wort von der Kreativität des Menschen gefragt. Das hat ja etwas zu tun, fast mit Schöpfung, Kreativität. Wir reden da manchmal so und sagen, naja, Kreativität, und dann fangen wir an, irgendwelche interessanten Dinge dazu betreiben. Gemeint ist im Grunde genommen, dass du als Mensch die Chance hast, das, was damals schiefgelaufen ist, partiell wieder in Ordnung zu bringen. Ich möchte, dass ihr nicht so sehr heute vielleicht von Leistung hier sprecht oder nachdenkt, sondern ich möchte, dass ihr von Arbeit etwas mitnehmt. Ich habe den Eindruck, dass das eine großartige Sache ist. Ich möchte etwas von dem, was ich empfinde bei dem Wort Arbeit, an euch weitergeben. Ich glaube nicht, dass wir verpflichtet sind, zu arbeiten, bis wir, was weiß ich, entkräftet umfallen. Ich möchte nicht, dass ihr den Eindruck habt, dass wir uns ausbeuten lassen müssen. Aber ich möchte, dass ihr eine Beziehung zur Arbeit gewinnt, tja, die das Leben lebenswert macht. Nehmt mir das so ab. Ich arbeite gerne. Nicht zu viel. Ich möchte nicht, dass ich irgendwann mal vielleicht schon mit 60 oder mit 62 Herzinfarkt kriege und dann sage ich so, das war's. Nein. Die Bibel kennt durchaus ein vernünftiges Maß zwischen Arbeit und Erholung. Nur ich habe den Eindruck, dass wir in einer Gesellschaft leben und ihr seid davon mehr oder weniger infiziert, dass ihr ein negatives Empfinden habt bei dem Wort Arbeit. Dass eigentlich Arbeit benutzt wird, um Geld zu verdienen, dann das eigentliche Leben führen zu können in der Freizeit. Und da sehe ich eine große Gefahr. Wenn ihr meint, dass das eigentliche Leben nach Arbeitsschluss beginnt, so in der Freizeit, dann habt ihr wesentliche Elemente oder Möglichkeiten verpasst. Wo kommen wir denn hin mit dieser Einstellung? Es gibt einen Beruf, den ich für fürchterlich erachte. Wird heute sogar in Fernsehsendungen manchmal darüber berichtet. Der sogenannte Animateur. Das ist jemand, der von der Reisegesellschaft angestellt ist, um den Menschen zu helfen, ihre Freizeit zu gestalten. Sie haben keine Fantasie mehr. Woher sollen sie das auch nehmen? Sie haben in der Arbeit keine Möglichkeit mehr, ihre Fantasie, ihre Kreativität einzubringen. Vielleicht, weil sie irgendwo am Fließband stehen. Wie sollen sie das plötzlich können, wenn sie Freizeit haben? Und dann geht es darum, einen Zeitvertreib zu entwickeln. Die Zeit muss vertrieben werden. Und dann sind sie irgendwo im Urlaub auf Teneriffa. Nach dem Frühstücksbuffet steht nun die ganze Gesellschaft da und so, was machen wir heute? Und dann kommt der Animateur und macht irgendwelche Späßchen und sagt, ja, heute machen wir Volleyball, dann machen wir Trimtrap am Strand und was weiß ich. Wie schrecklich. Dahin ist es gekommen, dass Menschen nicht mehr etwas mit ihrer Zeit anzufangen wissen. Mehr ein Exkurs mit dem Animateur. Ich hoffe nicht, dass jemand vielleicht so klammheimlich die Absicht hatte, das auch beruflich zu werden. Etwas anderes ist mir wichtig. Ich möchte, dass ihr die positiven Elemente erspürt, die in dem Begriff Arbeit stecken. Leistung. Ich habe als Thema ja formuliert, Leistung, und zwar als Möglichkeit, wie wir das eben genannt haben, Leistung als Belastung oder Lebensmittel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr wirklich zufrieden seid, wenn ihr mal eine längere Periode, vielleicht durch Krankheit bedingt, nicht arbeiten könnt. Wer das mal erlebt hat, der wird nachempfinden, wenn ich sage, es gehört zum Leben. Hütet euch davor, diese heute weit verbreitete Neigung in euch Gestalt gewinnen zu lassen, dass ihr etwas gegen Arbeit habt. Ich wiederhole, nicht ausbeuten lassen. Freizeit muss sein. Aber die Arbeit hat einen Sinn und ich möchte betonen, einen biblischen Sinn. Es hängt zusammen mit dem biblischen Menschenbild. Der ganze Mensch muss entwickelt werden. Es wäre reizvoll, jetzt nicht nur über die körperliche Arbeit zu reden, über die Entwicklung des Geistes, auch etwas zu sagen über die Entwicklung der Seele. Gehört nicht direkt zum Thema, aber ich bitte euch mal darüber nachzudenken. In dieser Einkehrwoche komme ich nicht mehr darauf zurück. Deshalb hier nur so viel. Ich bedauere es sehr, dass junge Leute manchmal, um ihr religiöses, emotionales Empfinden, ihre Gefühlswelt befriedigen zu können, abwandern in religiöse Randgruppen, in denen das Emotionale dann besonders betont wird. Im Klartext, überlegt euch Gottesdienstformen, Formen des religiösen Miteinanders, in denen das Gefühl zu seinem Recht kommt. Ich halte das für außerordentlich wichtig. Ich bin wahrscheinlich schon vom Alter her nicht mehr in der Gefahr, dass ich abwandern werde zu den Charismatikern oder ähnlichen Gruppen. Für mich ist es vielleicht nicht mehr so entscheidend, aber für euch, die ihr sehr aufs Gefühl ja noch eingestellt seid, einfach vor eurem Lebensalter her, hütet euch davor, das Gefühl vielleicht da befriedigen zu wollen, wo es irgendwo angeboten wird. Macht eure Gemeinde, auch von mir aus diese Gemeinde hier, dazu, dass das Gefühl nicht zu kurz kommt. Ich wünsche mir, dass wir Gottesdienste, Formen des Gottesdienstes entwickeln, wo nicht nur der Verstand belehrt wird. Wir haben eine durchaus positive erste Stunde, da ist von der Sabbatschule ja die Rede, da müssen wir eine Lektion lernen, da haben wir einen Lehrer und wir haben das vorher vorbereitet und da gibt es ein Gespräch, alles in Ordnung. Aber ich möchte, dass dann etwas für die Seele kommt, nicht nur eine zweite Stunde der Belehrung, eine Textauslegung. Mea culpa, mea maxima culpa, ich spreche mich selber an. Wie halte ich denn meine Predigten? Ich belehre, irgendeinen Text lege ich aus. Wahrscheinlich deshalb, weil das die Gemeinde von mir erwartet. Aber ich habe schon Gottesdienste erlebt, da haben wir das plötzlich mal ein wenig verändert. Wir haben das reduziert. Wir haben das zu Wort kommen lassen, was uns bewegt. Was wäre denn, wenn ich eine Predigt mal hielte und ich würde das euch ausbreiten, was mich emotional anspricht? Was mich bei einem Text gepackt hat, kann ich dann damit rechnen, dass ihr wenigstens bereit seid, das mit und nachzuvollziehen? Oder müsste ich Gefahr laufen, dass man mir sagt, hör mal, was war denn das für eine Predigt? Wir wollen ja nicht irgendwie nur Gefühlsregungen haben. Merkt ihr, wo die Gefahren dessen liegen, wovon ich jetzt gerade spreche? Ihr seid die Generation, die das jetzt bald alles übernehmen muss. Ich gehöre zu einer Generation, wo wir sagen, naja, der Lack ist ab, nicht? Es hört bald auf. Ich kann mich jetzt eigentlich schon so zurückziehen aufs alten Teil, wenn ich das wollte. Aber ich möchte, dass ihr seht, worauf es ankommt. Wir werden die Gemeinde von morgen nicht mehr gestalten können, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das ganzheitliche Menschenbild muss zu seinem Recht kommen. Wenn wir schon in der Schule kopflastig erzogen werden, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die also für die körperliche Entwicklung so gut wie nichts tut, außer Sport, dann müssen wir auch darauf achten, was tun wir für unsere Seele. Können wir solche Refugien schaffen? Ich wünschte, wir würden hier mal nicht nur mal eine Einkehrwoche machen, das ist richtig und gut und ich stelle mich gern zur Verfügung. Aber wo sind die Besinnungswochenenden? Hier und da höre ich mal was davon. Meditationen müssen sein. Wir müssen in uns hineinhören können. Wie wollen wir sonst etwas von uns geben, wenn wir uns selbst nicht mehr kennen? Ich höre manchmal Redewendungen, Gespräche, da wird mir Angst und Bange. Ich frage manchmal, ob Sie das wirklich glauben, was Sie da sagen. Ist das noch euer eigenes, ehrliches, echtes Erleben, was ihr weitergebt? Oder sind das gefrorene Redewendungen, übernommen vielleicht von den Eltern oder vielleicht auch von den Großeltern? Theologische Ansichten, die wir nicht mehr nachempfunden haben, vielleicht nur noch nachgedacht haben. Wer traut sich denn eine Predigt über das Geschehen auf Golgatha zu halten, und zwar so, dass es den Menschen durchs Herz geht, nicht nur im Verstand, dass wir die Rechtfertigungslehre jetzt vielleicht dogmatisch erklären können. Ich bin nicht gegen Dogmatik, ich bin nicht gegen das Nachdenken über Texte. Was ich möchte, ist euch das Gespür dafür vermitteln, dass es eine ganz andere Dimension noch gibt, die wir nicht verlassen dürfen, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Weil das biblisch von uns gefordert ist, das ganze Menschenbild müssen wir wieder in das Blickfeld bekommen. Körper, Seele und Geist. Und da gilt es eben etwas zu tun. Und da kann uns Arbeit, dieser Begriff, durchaus helfen. Und ich erwarte von uns und von euch nicht ein Jahrhundertwerk, eine große Tat wie hier vielleicht im Terebintental. Was die Bibel, was Gott von uns erwartet, das ist einfach treue Pflichterfüllung, die uns aufgetragenen Aufgaben so gut das geht zu erfüllen. Und das meine ich ganz genauso, wie ich sage, so gut wir das können. Und jetzt sollten wir nicht beim jetzigen Können stehen bleiben. Wir müssen unsere Fähigkeiten weiterentwickeln. Gott wird sicherlich, wenn es notwendig ist, in deinem und meinem Leben auch ein Wunder tun. Aber zunächst erwartet er, dass wir die richtigen Steine nehmen und mit der Schleuder üben, um mit solchen Schwierigkeiten, wie sie Goliath wohl darstellt, fertig zu werden. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, Herr, jetzt tu ein Wunder, und stecken die Hände in die Hosentaschen und sagen, so, nun wird es schon passieren. Nein, dann wird nichts passieren. Wir müssen die Steine suchen, wir müssen üben, wir müssen die Schleuder gebrauchen. Beides zusammen. Gottes Segen und unser Regen wird dann das bewirken, worum es geht. Und dann können die Riesen noch so groß sein. Meine lieben jungen Leute, 3 Meter groß, Schuppenpanzer, 70 Kilogramm, Speerspitze von 6 oder 7 Kilo, das waren schon gewaltige Widerstände. Und glaubt mir eins, ihr werdet in eurem Leben ähnliche Riesen zu bewältigen haben. Da werden sich manchmal Schwierigkeiten auftürmen, Berge hoch. Dann solltet ihr an diese Stunde heute Abend denken. Ihr braucht keine Angst zu haben vor einem Goliath, wie immer er aussehen mag und wie immer er reden mag. Wenn ihr eure Fähigkeiten entwickelt, wenn ihr bereit seid, sie einzubringen, dann wird Gott euch den Sieg schenken. Und dann sind Leistungen, Arbeit, Lebensmittel. Wir brauchen sie zu einem Leben, so wie Gott es von uns erwartet.